RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer des Dimensions. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 19. Mai 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puja Stuti, Sri Unun, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung Answer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung Answer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo betonte, wie wichtig die nationale Disziplin ist. Schwedischer König wird Indonesien besuchen. Präsident Joko Widodo wird der arabisch-US-amerikanischen Gipfelkonferenz beiwohnen. Indonesien. Der neue Präsident von Timor-Leste sollte neue Verpflichtungen zur Lösung einiger bilateralen Fragen haben. Indonesische und georgische Parlament stärkt Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Indonesien und die Türkei steigern die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo eröffnete am Donnerstag in Jakarta die nationale Arbeitssitzung des Jahres 2017 über die interne Aufsicht gegen die Regierung. Dabei sagte Präsident Joko Widodo, dass das nationale Arbeitsethos und die Arbeitsdisziplin sowie die Kontrolle auf die Benutzung des regionalen Haushaltes und die Veränderung der Denkweise sehr wichtig sei, um die Konkurrenz gegen die anderen Länder zu gewinnen. Präsident zufolge war Indonesien früher der Bahnbrecher im Infrastruktur- und Bildungsbereich. Aber folgen jetzt einige Länder Indonesien. Früher entsandte die indonesische Regierung die Lehrer nach Malaysia. Jetzt wird Indonesien aber im Bildungsbereich besiegt. Präsident erinnerte daran, dass das indonesische Volk die Denkweise, das Arbeitsethos und die Disziplin verändere. Sonst werde Indonesien von anderen Ländern immer besiegt. Außerdem rief Präsident die Dorfoberhäupter in ganz Indonesien auf, den Dorffonds gut zu verwenden und der Regierung regelmäßige, transparente und wirksame Finanzberichte zu geben. Außerdem erinnerte Präsident die Dorfoberhäupter daran, den Dorffonds, deren Summe von Jahr zu Jahr immer steigt, gut zu verwenden. Der schwedische König Karl des 16. Gustav plant, nächste Woche einen Staatsbesuch in Indonesien zu machen. Während des Besuchs wird König Gustav von der Königin Silvia und einer Delegation begleitet werden. Sie werden am 21. Mai in Jakarta ankommen und im Stadtpalast in Bogor West Java mit Präsidenten Joko Widodo sich treffen. Der Direktor der zweiten Europa-Abteilung in dem indonesischen Außenministerium, Tias Baskoro Hes Wicaksono Aji, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, dass König Karl Gustav während seines fünftägigen Besuchs in Indonesien den Heldenfriedhof und die alte Stadtkota Tua Jakartas sowie das internationale Forschungszentrum in Bogor West Java besuchen werde. Außerdem werde König Karl Gustav dem indonesisch-schwedischen Geschäftstreffen beiwohnen. Ein Treffen mit dem Bürgermeister von Bandung, Ridwan Kamil Mahan, und das Staatliche Technologieinstitut von Bandung, ITB, sowie das Museum der Asien-Afrika-Konferenz besuchen.
Kegiatan beliau selama di Indonesia adalah selain rangkaian kegiatan bilateral diterima oleh Bapak Presiden di Istana Bogor, ke Taman Makam Pahlawan dan seterusnya merupakan rangkaian
Auser dem bilateralen Treffen mit Presidenten Joko Widodo im Stadtpalast Bogor und dem Besuch in den Indonesian Heldenfriedhof wird König Gustav das Zentrum für internationale Forschung CIFOR besuchen, da für die Forschungsfragen sich interessiert. Und dann wird die alte Stadt oder Kota Tua Jakarta besuchen und dem Indonesisch Schwedischen Geschäftsforum beiwohnen. Wird in das Staatliche Technologieinstitut von Bandung, ITB, fahren, ein Mittagessen mit dem Bürgermeister von Bandung, Ridwan Kamil, haben und das Asien-Afrika-Museum besuchen. Wicaksono Aji erklärte weiter, dass König Karl Gustav während des Besuchs in Indonesien auf die Stärkung der Zusammenarbeit im Investitions-, Handels-, Energie-, Forschungs- und Technologiebereich sich konzentrieren werde. Wicaksono Aji sagte, es sei sehr zu hoffen, dass der Staatsbesuch vom schwedischen König in Indonesien verschiedene konkrete Verträge hervorbringen werde. Ihm zufolge werden einige Zusammenarbeitsformen wie den freien Visa-Vertrag zwischen Indonesien und Schweden, die Entwicklung der kreativen Wirtschaft, die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden beider Länder sowie die Unterzeichnung von einigen Verträgen zur Entwicklung der Wirtschaft beider Länder zurzeit noch nicht fertig erörtert. Der Indonesische Präsident Joko Widodo wird der Arabischen und US-Amerikanischen Gipfelkonferenz am 21. Mai dieses Jahres beiwohnen. Der Sprecher des indonesischen Außenministeriums Arman Atanasir sagte heute in Jakarta, dass diese Konferenz in Riyadh stattfinden werde. Präsident Joko Widodo hat vor einigen Tagen den Sondergesandten des Saudi-Arabischen Königreichs empfangen, um ihm die Einladung für dieses Treffen zu vermitteln. Ihm zufolge halte die indonesische Regierung dieses Treffen für wichtig, da die neue US-amerikanische Regierung und die Regierungen der islamischen Länder sich zum ersten Mal treffen könnten, um die wichtigen gemeinsamen Fragen, vor allem in der Bekämpfung des Radikalismus, Extremismus und Terrorismus, zu erörtern. Arman Atanasir erklärte weiter, dass diese Gipfelkonferenz unter anderem die Steigerung der Zahl der ausländischen terroristischen militanten Gruppen erörtern werde, indem man den Lauf der Finanzierung des terroristischen Netzes verhindere. Der 19. Mai 2017 wird der historische Tag für Francisco Guterres, der als Präsident Timor-Leste ernannt wird, nachdem die Präsidentschaftswahlen am 20. März gewonnen hat. Errang mehr als 50% der Stimmen und besiegte 7 anderen Kandidaten in der ersten Runde. Dafür gratulierte Indonesien Francisco Guterres zu seinem Sieg. Der Sprecher des Indonesischen Außenministeriums Arman Atanasir sagte heute der Presse in Jakarta, die indonesische Regierung hoffe, dass die Führung des neu gewählten Präsidenten Timor-Leste die bilateralen Beziehungen beider Länder stärken könnte. Es ist sicher, dass es einen Vertreter aus Indonesien in hohem Rang gibt. Denn Indonesien und Timor-Leste haben besondere Beziehungen. Beide Länder haben enge freundschaftliche Beziehungen und verschiedene Interessen. Die Beziehungen beider Länder verbessern sich weiter. Wenn wir in Zukunft sich nähern, können wir verschiedene Fragen, wie unter anderem die Grenzfragen, die zurzeit noch verhandelt werden, lösen. Arman Atanasir fuhr fort, die indonesische Regierung hoffe ebenso, dass Francisco Guterres auch die Verpflichtung haben könnte, um die Fragen, wie unter anderem Grenzfragen, der Gesellschaften beider Länder zu lösen. Ihm zufolge habe Indonesien einen Vertreter entsandt, um heute der Ernennung von Francisco Guterres beizuwohnen. Das indonesische Parlament besuchte vom 13. bis zum 19. Mai Georgia, um einige strategische Fragen wie die Außenpolitik, Landwirtschaft und die sozial-kulturelle Zusammenarbeit beider Länder zu erörtern. Der Vizevorsitzende des indonesischen Parlaments, Fadli Zon, sagte heute in seiner schriftlichen Meldung in Jakarta, dass während seines Aufenthaltes in Georgia unter anderem den Vorsitzenden des georgischen Parlaments, Hon Georgievolski, und einige Parlamentsabgeordneten von der Kommission der Auslandsbeziehungen, der Verteidigungskommission und der Kommission für Naturressourcen und Naturschutz getroffen habe. Dabei lud Fadli Zon Georgia dazu ein, mit Indonesien in der Korruptionsbekämpfung in Regierungsebenen und im Parlament multilateral und bilateral zusammenzuarbeiten. Im Zufolge könne Indonesien der Hauptzusammenarbeitspartner von Georgia im Export und Kaffee, Tee und Gewürze werden. Bei diesem Treffen hat Fadli Zon ebenso das georgische Parlament dazu eingeladen, der Konferenz der nachhaltigen Entwicklungsziele im nächsten September auf Bali beizuwohnen. Die indonesische Regierung und die Türkei stimmten darin überein, die Zusammenarbeit im Terrorismusbekämpfungsbereich, vor allem zur Bekämpfung der ausländischen terroristischen Kämpfer, FTF, zu stärken. Die Übereinstimmung war das Ergebnis von dem Treffen zwischen dem Leiter der Nationalen Behörde für die Terrorismusbekämpfung BNPT, Generalkommissar Suhardi Alyus, die vom 13. bis 19. Mai 2017 einen Dienstbesuch in der Türkei machte und dem Leiter der türkischen Polizei, Selami Altinok. Wie von der indonesischen Nachrichtenagentur Antara am Donnerstag zitiert wurde, teilte die türkische Regierung die indonesische Behörde BNPT die Würdigung mit, da BNPT dazu beigetragen hat, die Zusammenarbeit beider Länder zu stärken. Selami Altinok zufolge werde die türkische Polizei Indonesien dabei helfen, um in Bezug auf die Verwicklung der indonesischen Staatsangehörigen bei den zwischenstaatlichen Terroraktionen die Kommunikation zu erleichtern und den zwischenstaatlichen Terrorismus zu behandeln. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.530,47 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.269,92 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.341 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Das iranische Wahlergebnis und die Weltgeopolitik, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, heute hat der Iran die Zukunft seiner Regierungspolitik festgelegt. Das Innenministerium dieses Landes brachte zum Ausdruck, um bald das Wahlergebnis bekannt zu geben. Die Bekanntmachung wird stufenweise durchgeführt, um sofort zu zeigen, wer der neue iranische Präsident ist, um das Land zu führen. Anders mit anderen Ländern hat das Innenministerium entschieden, das Wahlergebnis stufenweise mit der Erwägung des Beraterrates zu veröffentlichen. Es soll auch eine Interpretation von dem Kontrollerrat über die Implementierung der Wahlverordnungen akzeptieren. Dieser Beschluss ist im Gegensatz zu der vorherigen Verordnung, die aussagte, dass die Bekanntmachung des Wahlergebnisses nicht stufenweise durchgeführt werde. Wie bekannt gibt es im iranischen Wahl eine Behörde namens den Beraterrat. Die Behörde hat die Verantwortung, die Wahldurchführung zu kontrollieren. Vier Kandidaten des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani, Ebrahim Raisi, Mostafa Hashemitaba und Mostafa Aka Mirsalim nahmen an dieser Wahl teil. Vor der Wahl haben zwei andere Kandidaten, Eshak Jahangiri und Bagher Khalibab, zurückgetreten. Nach der Entscheidung des Wahlausschusses haben etwa 56 Millionen Bürger, einschließlich die im Ausland lebenden Iraner, beteiligten sich bei der Präsidentschaftswahl. Da vier Kandidaten an der Wahl teilnahmen, wird möglicherweise die zweite Runde der Wahl durchgeführt, wenn niemand mindestens 50% plus ein dabei enthält. Deshalb stellt man noch eine Frage, wer die Nummer 1 Person im Teheran werden soll. Wie in anderen Ländern hat die iranische Regierung auch genehmigt, um Umfrage durchzuführen. Es gibt zwei Umfragen, die ein Ergebnis gezeigt haben, dass der amtierende Präsident Hassan Rouhani voraussichtlich im Vergleich zu den drei anderen Kandidaten überlegen sei. Eine der Umfragen, die vom 7. bis 8. Mai 2017 von dem iranischen Studentenstimmenabgabenagentur oder Iranian Student Polling Agency durchgeführt wurde, zeigte, dass Rouhani 42% Stimmen erhalten wurde. An zweiter Stelle dieser Umfrage war Ebrahim Raisi, ein islamischer Prediger, der in der iranischen Gesellschaft sehr bekannt ist, dan folgte der Bürgermeister der Stadt Teheran, Muhammad Bagher Khalibab. Zurzeit warten nicht nur die Bewohner des Mullah-Landes, sondern auch die Industrieländer wie die USA, Russland und China auf das iranische Wahlergebnis. Die USA, die seit langem sich gestritten haben, müssen darauf warten, wer die Nummer 1 Person im Iran werden soll. so ist auch Russland, das kürzlich sich angesichts des Syrien-Konfliktes einig hat. Das Wahlergebnis im Iran wird auf die Außenbeziehungen beeinflussen, wie in Bezug auf die Außenpolitik Teherans für Nuklearnutzung und auf die Perspektive über nahöstliche Politik, vor allem die Beziehungen zu Israel und Syrien. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar.
Sie kennen auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Heute berichten wir über die historischen Ereignisse am 19. Mai. Wie folgt. Buick wurde als eigenständige Automobilmarke unter dem Namen Buick Motor Company am 19. Mai 1903 von David Dunbar Buick in Michigan gegründet. 1904 wurde die Firma von William Duran übernommen. Buick entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten bis in die 1970er Jahre zu einer der erfolgreichsten amerikanischen Automobilmarken. 1908 gründete Duran den General Motors Konzern, dem Buick eingegliedert wurde. Im neuen Konzern sollten durch Buick die Käuferschichten, die Luxusautos wie Cadillacs kauften, durch günstigere Modelle der Marke Buick oder Leute, die sich einen Cadillac nicht leisten konnten, angesprochen werden. Vom Ende der 1980er Jahre an orientierten sich die nachwachsenden jüngeren Käufersichten jedoch eher an europäischen und japanischen Automobilmarken im oberen Modellsegment, was nachweislich den Abstieg von Buick wie auch anderer traditioneller amerikanischer Marken wie Cadillac, Lincoln und Mercury einleitete. Heute steht Buick innerhalb von General Motors hinter der Marke Cadillac und Ring ebenso wie diese Profil. Die Buick Company ist seit Jahren defizitär, sodass die Modellpalette auf 5 Typen im Modelljahr 2006, ähnlich wie bei der Marke Pontiac, zusammengestrichen wurde, um neben der Neuauflage von traditionellen amerikanischen Limousinen im Segment von SUV, exakter Crossover Vehicles, neues Profil zu gewinnen. Der Emergency Quota Act oder auf Deutsch Notquotengesetz war ein Gesetz, das in den Vereinigten Staaten 1921 auf Bundesebene in Kraft trat, um die Einwanderung, die nach dem Ersten Weltkrieg stark zugenommen hatte, zu begrenzen. Das Gesetz, das am 19. Mai 1921 verabschiedet wurde, und das auch als Johnson Quota Act bekannt war, regelte, wie viele Personen pro Jahr aus welchen Herkunftsländern einreisen durften. Abgesehen von Chinese Exclusion Act, der 1882 den Zuzug von Chinesen beschränkt hatte, war der Emergency Quota Act das erste US-Bundesgesetz, dass die Erlaubnis zur Einreise in die Vereinigten Staaten von der Nationalität des Bewerbers abhängig machte. Das Gesetz wurde 3 Jahre später von Immigration Act von 1924 abgelöst, dessen Bestimmungen noch schärfer waren. Der Act benachteiligte vor allem Einwanderer aus Süd- und Osteuropa, die damals in großer Zahl in die Vereinigten Staaten strömten. Einwanderer aus den alten Einwanderungsländern, den britischen Inseln und Deutschland waren dagegen relativ begünstigt. Hintergrund des Gesetzes war eine weit verbreitete Abneigung in der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber häufig schlecht ausgebildeten und armen Migranten aus Süd- und Osteuropa, die als kaum integrationsfähig in die protestantisch-nordeuropäisch geprägte Kultur der Vereinigten Staaten gelten. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien und Litauen stimmten darin überein, die Zusammenarbeit im Energie- und Transportbereich durchzuführen. Indonesien und Litauen arbeiten offiziell in einigen Bereichen zusammen, die im Zusammenarbeitsabkommen realisiert wurde. Dieses Abkommen wurde von Ministern beider Länder unterzeichnet, nachdem der indonesische Präsident Joko Widodo vorgestern seine litauische Amtskollegin Dalia Grybauskait im Merdeka Palace in Jakarta empfangen hatte. Präsident Joko Widodo sagte bei der Pressekonferenz gemeinsam mit Dalia Grybauskait, dass die erste Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern die Bereiche der Energie, einschließlich der Biomassenenergie und Energie aus Abfall und Gas umfasse. Die zweite Zusammenarbeit beider Länder sei im Bereich der Information und Technologie für den Landes- und Lufttransport. Indonesien und Litauen stimmten auch darin überein, die Zusammenarbeit im Handel und Investitionsbereich zu stärken. Indonesien fordert ebenso die baldige Realisierung des umfassenden Partnerschaftsabkommens Indonesiens und der EU. Präsident Joko Widodo fordert, Indonesien habe auch weiter der schwarzen Kampagne und der diskriminierten Haltung gegen die Ölpalmprodukte Indonesien in Europa widersprochen. Präsident Joko Widodo gibt zu, er habe die Unterstützung von Litauen aufgefordert, um indonesische Ölpalmprodukte fair gehalten wird. Der Präsident fuhr fort, die Zahl Touristen aus Litauen in den letzten 4 Jahren von 2013-2016 habe sich signifikant um 183% gesteigert. Präsident Joko Widodo hielt, dass der Besuch von Dalia Grybauskait ein historischer Besuch werde, da dieser Besuch der erste seit der Aufnahme der 24-jährigen diplomatischen Beziehungen beider Länder sei. Dabei sagte die Präsidentin Dalia Grybauskait, dass die Verpflichtung der litauischen Regierung und der EU-Länder, das umfassende Wirtschaftspartnerschaftsabkommen CEPA forderten. Ihr zufolge habe Litauen auch die Verpflichtung, um die Verhandlung der Visumfreiheit in die EU zu fordern, die Einnahmen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro bringen würde. Dies würde die Wohlfahrt und Sicherheit verbessern. Dalia Grybauskait gab ihrer Hoffnung zum Ausdruck, die Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft mit Indonesien durchzuführen, da Litauen die Fähigkeit in der Entwicklung des Landwirtschaftssektors habe. Sie hofft ebenso, dass dieser Besuch der Moment für die beiden Länder fordern könnte, um die Zusammenarbeit im Landwirtschaftsbereich zu stärken, da die landwirtschaftlichen Flächen von Litauen gut seien. Neben dem Treffen mit Präsident Joko Widodo traf die Litauische Präsidentin auch den Vorsitzenden des indonesischen Parlaments, Setia Novanto. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.785 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine kulinarische Reise nach Suttapanuli, Nord-Sumatra zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Suttapanuli ist ein Bezirk in Nord-Sumatra. Die meisten Einwohner bestehen aus dem Volksstamm der Batak, Angola und Mandailing. Die Natur in Suttapanuli ist besonders schön, so wie auch andere Bezirke in Nord-Sumatra. Es gibt dort einige interessante Touristenziele, wie unter anderem den Kunsee Cekdam in der Gegend Parkaurtan, den See Siasis, den See Marsabut und den Badeort Ae Parsariran in der Gegend Batang Toru, den Badeort Ae Sijorni, den Hügel Simagomago Sipiro, den Palas Adat in Muara Tais, die Rekstetten des Rationellen Webtuches Ulos und das Frise Naturpanorama in der Gegend Sipiro. Liebe Zuhörer, während einer Reise in Suttapanuli sollten Sie die dortigen Gerichte ausprobieren. Eine Spezialität ist Holat, eine Speise, die aus dem Fisch, dem sogenannten Mas und dem Nila in einer frischen Brühe mit Gewürzen plus Balakahos besteht. Das Gericht ist wie eine Suppe und die entstandene Brühe ist sehr lecker. Die Fische Mas oder Nila sind der Grundstoff dieser Spezialität. Die Fische Mas oder Nila sind der Grundstoff dieser Spezialität und werden zunächst gebacken. Diese Fische werden nicht geschnitten, sondern in ihrer Ganzheit in eine Brühe gelegt und mit jungem, geschnittenen und schön gebackenem Ratang genannt Pakat serviert. Badisem wurde zuvor die ausserliche Rinde des Ratangs gesellt. Der innere Teil wurde dann geschnitten und in den Suppenteller gelegt. Pakat ist wohlschmeckend, weich und ein bisschen bitter. Die Holat Spezialität ist Wolfsmecken. Das kommt von dem Balaka-Holz, der Baum Balaka wird auch Malaka, Kamloko oder in diese Stachelbeere genannt und wird aus dem Wald in Bukit Barisan in Sutapanuli geholt. Die Saft dieses Baums gibt dem Gericht einen besonderen Geschmack. Der Saft wird aus dem jungen Balaka-Stamm, der rasiert wird, gekocht. Bevor man dieses Holz kocht, muss man es waschen. Die Saft des Balaka ist auch für die Gesundheit nützlich. Jeder, der die Holat-Brühe trinkt, fühlt sich danach frischer. Man glaubt auch, dass das Holz Balaka Antioxidantien enthält. Dies treibt viele Menschen dazu, Holat zu genießen. Liebe Zuhörer, bevor der Islam sich in Tapanuli verbreitete, war Holat die Spezialität der Könige, die nur am Abend serviert wurde. In der Batak-Sprache bedeutet Holat bitter. Daher nennt man diese Spezialität Holat, dass sie bitter schmeckt. Zurzeit wird Holat nicht nur von den Königen, sondern auch von der Bevölkerung genossen. Die Restaurants in Sutapanuli und Medan bieten Holat an. Sie können Holat mit Reis und Chili-Sauce zu nur 15.000 bis 20.000 Rupiah essen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über die Spezialität Holat. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören. Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Die Sudas, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über die Bibliothek Grahatama Pustaka. Außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Yogyakarta für alle Städte in Indonesien verglichen, ist es eine Stadt mit dem höchsten Spitznamen. Weil die Stadt einen Aufspitznamen hat und dieser Spitznamen ist eine Darstellung von der Aufmerksamkeit der lokalen Regierung. Unter den Aufspitznamen gibt es den besonderen Spitznamen, nämlich die Studentenstadt. Der Grund ist, viele Studenten aus verschiedenen Regionen in Indonesien und sogar im Ausland, die nach Yogyakarta kommen möchten studieren. Als Studentenstadt versteht die Regierung von Yogyakarta sicher, was ist die grundlegenden Bedürfnisse der Schüler und Studenten, nämlich Bürger. Das Buch ist die Fenster zur Welt. Wer kann ich mit diesem Motto? Dieser Satz wurde geboren, um die Menschen, die sie für das Lesen interessieren, zu fördern. Durch das Lesen können sie Wissen erhöhen, der Satz wird gefühlt und wirkend, neue Entdeckungen fordern, die menschliche Zivilisation fordern, die Probleme mit verschiedenen Lösungen zu wissen und eine Lösung für unsere persönlichen und familiären Probleme bis die Probleme der Nation zu finden. Die Nachfrage nach Büchern gerecht zu werden, bauen die Regierung von Yogyakarta eine Bibliothek, die als die umfassendste und größte Bibliothek in Südostasien mit dem Namen Grahatama Pustaka. Diese Bibliothek steht auf einer Fläche von 2,4 Hektar und liegt auf der Straße Janti Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Diese Bibliothek wurde offiziell im Januar 2016 eröffnet und verfügte über 3000 Parkplatz und einen Kellerparkplatz. Im Gegensatz zu der Bibliothek im Allgemeinen dient Graha Pustaka den Besucher von 8 bis 23 Uhr am Montag bis Freitag. Für Samstag und Sonntag wird es bis 16 Uhr geöffnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Bibliotheksgebäude besteht aus 4 Etagen und ein Keller, der die unterschiedliche Rollen hat. Die erste Etage funktioniert für Dienstleistungen für Kinder. Die zweite Etage ist für Studenten und der Öffentlichkeit, von denen es gibt öffentliche Sammlung Dienstleistungen, Anleihe und Rückzahlung, ein Auditorium und Braille-Abholservice. Die dritte Etage funktioniert als digitaler Service, eine Sammlung von Rechtsvorschriften, seltenen Sammlungen, Wörterbücher und Lexika sowie verschiedene Arten von Zeitschriften. Als öffentliche Einrichtung ist die Bibliothek Grahatama sehr leicht zugänglich für alle Klassen und dieses Gebäude wurde speziell für alle Menschen entworfen, damit es erschwinglich für alle Menschen ist. Vor allem unter den Behinderten. Es gibt auch einen Aufzug, jedes Stockwerk zu klettern. Darüber hinaus gibt es auch spezielles Bad für Behinderten. Die Bibliothek verfügt über eine Sammlung von etwa 400.000 bis 350.000 gedruckte Bücher und E-Bücher. Ein weiterer Pluspunkt ist, diese Bibliothek wird mit einem Kino 6-dimensionalen ausgestattet, die eine der beliebtesten Annehmlichkeiten wurde. Die Bibliothek hat auch eine Sammlung von seltenen Büchern und Manuskripten und auch Abrisse von Tristan. Es gibt 260.000 Exemplar des Büchers von 180.000 Titeln. Es gibt es etwa 7.500 seltene alte Sammlung. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung Answer auf der Kurzwelle, auch über Livestream in www.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle, auch über Livestream in www.de. www.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id. Das VOI Internationale Quiz 2017 wird bald kommen. Bitte hören Sie weiter unsere Sendung außer auf der Kurzwelle auch über Livestream in www.de.voi.co.id.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die indonesische Dangdut-Sängerin Siti Badriah vorstellen. Bevor wir Siti Badriah näher kennenlernen, genießen Sie nun ein Lied von Siti Badriah mit dem Titel Terong Dicabein oder auf Deutsch Aubergine mit Chili. Gute Unterhaltung.
Tampang kamu memang
Liebe Zuhörer, im Jahre 2014 hat in der indonesischen Musikindustrie eine neue Dangdut-Sängerin, die ihre Anwesenheit die Liebhaber interessiert wurde. Diese Sängerin heißt Siti Badriah, deren Name in der indonesischen Dangdut-Musikliebhaber bekannt war. Das Lied Barabiri war ein Lied, das Siti Badriah in der indonesischen Musikwelt bekannt wurde. Sie sang dieses Lied gut und begann sie mit einer Dulang. Sie sang dieses Lied gut und begann sie mit ihrer Karriere in der Musikwelt. Sie brauchte lange Zeit, um ihren ersten Album herauszugeben. Im Jahre 2014 hat sie Gelegenheit für dem ersten Album mit dem Titel Satu Sama aufgenommen. In diesem Album gibt es 16 neue Lieder. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Barabiri. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Siti Badriah wurde am 11. November 1991 geboren. Sie ist noch sehr jung, als sie mit ihrer Karriere als Dangdut-Sängerin begann. Es war eine gute Entscheidung, Dangdut als ihre Musikkarriere Chu Wellen. Di dangdut leader di Sisang konten den room for di dangdut musik industri Widerbringen. Chu for konten di dangdut leader keken di anderen musik genres nih konkuriran. Dan nafrolichter si emiare jatosan fenopcin ein neues lied mit dem titel Suamiku Kawin Lagi oder Mein Mann Heiratet Wieder. Mit dieser Single zeigte Siti Badriah die weitere Karriere in der indonesischen Musikwelt. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Inner Occident hören, Sie zwei weitere Lieder von Siti Badriah mit dem Titel Tobat Masyad oder Pusetun und Mama Minta Pulsa oder Mama Bittet Puls. Auf Wiederhören. RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.